Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute schauen wir zurück auf das erste Saisonrennen der Formel E aus Brasilien. Mitch Evans setzt sich erneut in Brasilien die Krone auf und unterstreicht damit seine Rolle als WM-Favorit. Der Überschlag von Pascal Wehrlein war für alle erneut ein Beweis, wie sicher die Fahrzeuge der Gen 3 Evo sind. Alles dazu und unsere Erkenntnis aus Sao Paulo gibt es jetzt. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Damit nochmal ein Hallo und ein herzlich Willkommen. Ein wahnsinnig turbulentes Rennwochenende, das erste Rennwochenende der neuen Gen 3 Evo-Fahrzeuge. Und das Ganze mache ich nicht wie immer alleine hier im E-Pod, sondern unser Beobachter hier von eFormel.de ist wie immer auch in diesem Podcast Tobias Wirz. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich.
Wie war denn so dein erstes Rennwochenende dieser neuen Saison 2024-25?
Man muss auf jeden Fall sagen, man muss sich umgewöhnen. Es sind doch einige Sachen ganz anders als in der Vergangenheit. Dass sich die Änderungen, die es gegeben hat, doch tatsächlich so massiv auswirken, das, glaube ich, haben wohl die allerwenigsten erwartet. Ich glaube, da gehen wir nachher auch nochmal im Detail drauf ein. Man muss sich tatsächlich dran gewöhnen. Es funktioniert jetzt einiges anders, als das bislang der Fall war. Mal abgesehen davon, packend war es auf jeden Fall und hat Bock auf mehr gemacht.
Und alles das, was wir hier nochmal im Detail besprechen, gibt's für euch, die vielleicht nicht alles gesehen haben, nochmal kurz und kompakt im Rückspiegel.
Auftakt nach Maß für Pascal Wehrlein. Der amtierende Weltmeister sichert sich die Pole Position im Duell gegen Oliver Rowland. Dahinter starten Jake Dennis und Max Günther aus Reihe 2.
Frust hingegen bei Konkurrent Jaguar. Mitch Evans kann nach einem technischen Defekt im Qualifying gar keine gezeitete Runde fahren und startet von Platz 22.
Im Rennen scheppert es dann ganz früh. Nach einer Berührung zwischen Sebastian Buemi und Jake Hughes landet der Brite in der Mauer. Nico Müller kann nicht mehr ausweichen und trifft den Maserati. Für beide ist das Rennen vorbei.
Dann hagelt es Durchfahrtsstrafen für beide McLaren und Nissan-Werksfahrer Norman Nato, die weit zurückfahren.
Nick Cassidy zeigt direkt einmal, wie stark der Attack-Mode in dieser Saison mit Allradantrieb ist. Er überholt 8 Autos in einer Runde und schiebt sich in Führung.
Die beiden Porsche-Fahrer aktivieren ihren Attack-Mode gleichzeitig und gehen anschließend in Führung.
Dann ist plötzlich rot. Jake Dennis steht nach einem Bremsdefekt in der Auslaufzone. Die Warnleuchte an seinem Andretti deutet einen unsicheren Zustand des Autos an.
Nach einer halben Stunde geht es mit einem stehenden Start weiter. Die beiden McLaren-Fahrer sind auf einmal in der Favoritenrolle, da sie den Anschluss ans Feld wieder gefunden haben und einen deutlichen Energievorteil haben.
Kurz danach ist wieder rot. Pascal Wehrlein überschlägt sich nach einer Kollision mit Nick Cassidy. Der Weltmeister bleibt glücklicherweise unverletzt.
In Führung liegt auf einmal Mitch Evans, der nach dem fliegenden Neustart diese auch gegen Antonio Felix da Costa und Taylor Barnard verteidigt.
Die Gesamtwertung entspricht dem Rennergebnis. In der Teamwertung führt McLaren vor Jaguar und Porsche.
Ja, das war die Story sportlicherseits. Sieg von Startplatz 22. Was für ein Rennen von Mitch Evans. Der hat sich gedacht, ja, was man im Simulator machen kann. Last to First Challenge hat er in der Formel E gemacht und hat damit den Sao Paulo E-Prix für sich entschieden. Und das, Tobi, nach einem Wochenende bis dato, was ja überhaupt nicht für ihn lief. Denn im Qualifying ging es ja überhaupt gar nicht raus für ihn. Heißt damit ja dann final vom letzten Startplatz starten.
Genau, er hatte ein technisches Problem und blieb wie auch schon im zweiten freien Training auf der Strecke stehen. Keine gezeitete Runde. Bedeutete dann in der Folge Startplatz 22. Aber da blieb er nicht lange. Er hat sich relativ früh schon ins Mittelfeld nach vorne gearbeitet. Nach Runde 2 lag er bereits auf Platz 12. Mit dem Attack-Mode schob er sich dann nach der Safety-Car-Phase weiter nach vorne. Platz 4 belegte er nach Runde 11, also schon nach einem knappen Drittel der Renndistanz, die am Ende 35 Runden lautete. Den zweiten Attack-Mode hat er sich bis Runde 26 aufgespart und schob sich damit in Führung, kurz bevor die zweite Rennunterbrechung kam. Die letzten 5 Runden nach dem fliegenden Neustart verteidigte er die Spitze dann gegen den ungeduldig attackierenden Antonio Felix da Costa und holte insgesamt seinen 13. Sieg. Damit stellte er die Bestmarke von Lucas Di Grassi und Sebastian Buemi ein und liegt im Moment auf Platz 1 der Bestenliste. Alle drei haben 13 Formel-E-Siege. Luca, deine Meinung, war es der Fahrer, war es das Auto, die Strategie oder einfach Glück? Was war aus deiner Sicht der Hauptgrund für den Sieg von Mitch Evans?
Ich glaube, tatsächlich spielt alles irgendwie so ein bisschen eine Rolle. Strategie, klar, auf jeden Fall. Also sich von hinten nach vorne zu manövrieren, haben wir in der letzten Saison ja schon immer so ein bisschen gesehen, strategisch, dass man sich so ein bisschen Energie sparen kann. Aber klar, die zwei Rotphasen, die dort natürlich ihm auch entgegengekommen sind, keine Frage, also da das Glück. Und sicher, Fahrer und Auto spielen da natürlich auch immer eine Rolle, sitzt mit einem der besten Fahrzeuge in diesem Feld und ist aber auch mit einer der besten Fahrer. Also von daher, klar, ist es nicht selbstverständlich, von Platz 22 auf die 1 zu fahren. Wie gesagt, rote Flagge haben da eine riesige Rolle gespielt, aber dennoch ist das eine Leistung, die man erstmal so bringen muss, hat Mitch Evans getan und damit jetzt den neuen Rekord eingestellt. Und das ist schon echt beeindruckend, oder wie siehst du das, Tobi?
Ja, Glück darf man natürlich nicht vergessen, spielt auf jeden Fall noch eine Rolle, aber auf jeden Fall richtige Strategie, guter Fahrer, sehr gutes Auto, spielt natürlich alles seine Rolle und damit hat Mitch Evans es dann tatsächlich geschafft, das Rennen von Startplatz 22 für sich zu entscheiden.
Es war der Schockmoment des Wochenendes. In Runde 30 kollidieren Nick Cassidy und Pascal Wehrlein miteinander. Der Weltmeister überschlägt sich, rutscht auf dem Halo-System die Mauer entlang und bleibt kopfüber liegen. Tobi, wie ist der ganze Unfall passiert? Sah im Fernsehen erstmal so aus, als ob Cassidy Wehrlein komplett mitnimmt, aber der Unfallhergang, aber muss man sagen, ist doch etwas komplexer, als man im ersten Moment denkt.
Genau, zunächst einmal das Wichtigste, Pascal Wehrlein blieb beim Unfall unverletzt, wurde aber dennoch zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, nachdem er im Medical Center an der Rennstrecke durchgecheckt wurde. Eine Vorsichtsmaßnahme, um Verletzungen auszuschließen. Und ja, genau, richtig, wie es zu dem Unfall kam, ist etwas komplexer. Muss man nochmal eine halbe Runde zurückgehen. Mitch Evans hat da nämlich mit Attack Mode alle anderen überholt und lag vor Antonio Felix da Costa und Nick Cassidy. Nick Cassidy war allerdings derjenige, der die wenigste Energie übrig hatte und deshalb vor der Schikane Kurve 456 am frühesten den Fuß vom Strompedal nehmen musste. Das haben Maximilian Günther und Pascal Wehrlein, das deutsche Duo, quasi genutzt. Günther schob sich rechts neben Cassidy, Wehrlein links neben Cassidy und dann fuhren die Autos zu dritt in die Kurve 5, also in die Linkskurve der Schikane rein. Ich habe anhand der Bilder geschlossen, dass Max Günther nicht gesehen hat, dass Pascal Wehrlein auch auf der Innenseite neben Nick Cassidy war, sodass er relativ eng reingezogen ist. Es war nicht genug Platz für drei Autos. Alle drei Autos berühren sich. Günther landete außen in der Mauer. Nick Cassidy hat einen Aufhängungsbruch erlitten. Nichtsdestotrotz, bei der Ausfahrt der Schikane gehen Pascal Wehrlein und Nick Cassidy nebeneinander mit dem Fuß wieder aufs Strompedal und da kommt ein kleiner Rechtsbogen. Da konnte Nick Cassidy aber nicht mehr lenken, sodass er geradeaus fuhr und Pascal Wehrlein mit seinem linken Vorderrad am rechten Hinterreifen traf. Der hob daraufhin ab und überschlug sich. So einfach einen Schuldigen auszumachen ist da nicht in meinen Augen. Die Rennkommissare haben sich das auch genau angeguckt und sagen Rennunfall. Luca, wie siehst du das denn?
Wie du es gerade geschildert hast, ich habe es ja schon vorher erwähnt, wie man es im ersten Moment im TV gesehen hat, ist man eigentlich ganz klar auch nach den Replays der Meinung, die Lage ist ganz klar, Nick Cassidy nimmt hier Pascal Wehrlein mächtig auf die Hörner, aber wenn vorher schon ein Aufhängungsbruch passiert ist beim Jaguar-Fahrer, dann ist ja wohl klar, dass ihm eigentlich wenig Schuld trifft. Ja, kann man sagen, okay, er hätte auch ein bisschen Tempo rausnehmen können, aber das in dem Moment, so blöd es klingt, das sind Rennfahrer, wann nehmen die denn mal Tempo raus, wenn man gewinnen kann oder wenn die Möglichkeit besteht, dort auf vordere Plätze mitzufahren. Das war ja in dem Zeitpunkt auch ganz klar der Fall. Deswegen ist das Thema Rennunfall, glaube ich, hier zu setzen. Und deshalb hat die Rennleitung ja auch aus meiner Sicht gut entschieden. Das ist ja meistens bei so schweren Unfällen so, dass Unglücksfaktoren hineinspielen, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht so sieht oder das erst im Nachhinein festgestellt wird. Deswegen, glaube ich, ist das eine Entscheidung, die in dem Fall richtig war. Besprechen wir gleich sicherlich auch nochmal, was dann danach folgte. Aber Tobi, wie siehst du das denn? Rennunfall ja oder würdest du dann doch jemand eine Strafe zusprechen?
Ich tue mir da ganz schwer, wenn ich ehrlich bin. Wenn man so die Fakten betrachtet, Rennunfall, klar. Auf der anderen Seite, wir reden nicht über irgendwelche Amateurfahrer, sondern um die besten Rennfahrer der Welt oder Fahrer, die zu den besten 100 der Welt gehören. Und den Aufprall, den Cassidy in der Kurve hatte, wo er vorne rechts Günther getroffen hat, der zum Aufhängungsbruch führte, der war ziemlich heftig. Müsste eigentlich von einem so erfahrenen, so guten Fahrer erwarten, dass er in der Situation merkt, dass er einen Aufhängungsbruch erlitten hat und nicht auf Teufel komm raus, voll aufs Pedal tritt, um da ein Beschleunigungsduell gegen Pascal Wehrlein zu fahren. Ich tue mir schwer. Auch meine erste Reaktion war, was macht der Cassidy da? Spinnt der jetzt total? Auf der anderen Seite, ob der Aufhängungsbruch jetzt wirklich so überraschend kam nach dem heftigen Aufprall, den er da hatte. Wie gesagt, Günther hat es ja komplett in die Mauer gedrückt. So heftig wurde er von Cassidy dann getroffen. Bin mir da nicht ganz sicher. Sie waren beide im Endeffekt raus aus dem Rennen. Das war die Konsequenz. Von daher kann man an der Stelle Rennunfall sagen, finde ich. Auch wenn ich eher Pascal Wehrlein in der Situation weniger Schuld geben würde als Nick Cassidy.
Kurze Frage noch dazu, zu dem ganzen Unfall. Würdest du sagen, dass das jetzt auch mit den letzten Autos passieren hätte können, weil der Speed auch aus der Kurve raus ja schon im Vergleich zum letzten Jahr schon deutlich höher, also hätte so ein Unfall auch letztes Jahr theoretisch passieren können in dem Ausmaß?
Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil keiner der drei Fahrer, die in dem Unfall betroffen waren, den Attack-Mode aktiviert hatte, im Gegensatz zu Mitch Evans, der vorne fuhr. Also die hatten ganz normal 300 kW, keinen Allradantrieb, etwas weichere Handkuckreifen als im letzten Jahr. Also ich glaube, der Unfall wäre im vergangenen Jahr an der Stelle genauso abgelaufen.
Und dann kommen wir zum nächsten Thema und deshalb habe ich ja vorher schon gesagt, die Rennkommissare bleiben da nicht ganz unverschuldet, muss man ganz klar sagen. Und das liegt nämlich daran, was Nissan bzw. McLaren passiert ist, nämlich die Nissan-Antriebe waren ja betroffen. Der gleiche Antriebsstand, der zur Tatsache geführt hat, dass vier eine Durchfahrtsstrafe erhalten haben, weil das Messsystem der FIA ermittelt hat, dass die Fahrzeuge zu viel Leistung verwendet haben. Tobi, wie kann das denn passieren? Und warum ist es denn jetzt bei den vier Autos so passiert? Also Rodent ist ja der prominenteste, der dort es getroffen hat. In Führung liegend mit einer wahnsinnig guten Pace muss er dann das Rennen leider wegschmeißen und dann durch die Box fahren.
Die Ursache soll die neue Traktionskontrolle sein, die beim Allradantrieb zum Einsatz kommt. Da gibt's einen Bericht, den die Kollegen von The Race geschrieben haben. Und da steht drin, dass die Traktionskontrolle wohl in dem Fall, wenn am vorderen Motor die Leistung reduziert werden muss, weil die maximal erlaubte Energie dort verbraucht ist, kurzzeitig zu viel Leistung an die Hinterreifen abgegeben wird. Dazu muss man wissen, auch beim Start sind 350 kW erlaubt im Allradbetrieb. 50 kW davon dürfen am Frontmotor abgegeben werden. Und das reicht, um den Frontmotor für 5 Sekunden bei voller Last laufen zu lassen. Wenn dann allerdings die Leistung gedrosselt werden muss, darf nicht einfach die Leistung, die vorne anliegt, an die Hinterreifen übertragen werden. Nein, die Hinterreifen bleiben, egal ob mit aktiviertem Allradantrieb oder ohne, bei 300 kW, die da abgegeben wird. Und tatsächlich ist es wohl so, dass softwareseitig ein Problem besteht, dass das beim Nissan nicht so sauber funktioniert und dann an der Hinterachse kurzzeitig minimal mehr als 300 Kilowatt Leistung anliegen. Ganz interessant, beim ersten stehenden Start betraf das beide McLaren-Fahrer und Norman Nato, aber nicht Oliver Rowland. Und zwar aus dem Grunde, Oliver Rowland fuhr gar nicht 5 Sekunden Vollstrom, bevor er den Fuß vom Pedal nahm vor der ersten Kurve. Das heißt, er kam gar nicht in die Situation, dass die Energie am Frontmotor aufgebraucht war und deshalb die Energie nach hinten umgeleitet wurde. Das trat bei Rowland tatsächlich erst beim stehenden Neustart auf und das ist genau Teil des Problems. Deshalb bekam Rowland die Durchfahrtsstrafe auch relativ spät, nämlich erst in Runde 28, im Gegensatz zu den beiden McLaren-Fahrern und seinem Teamkollegen, die die Strafe schon unmittelbar nach dem ersten Safety Car angetreten haben. Rowland lag zu dem Zeitpunkt in Führung, aber, ganz großes Aber, so manch britischer Kollege ist ja schon groß dabei zu behaupten, das hätte ihm den Sieg gekostet. Wenn man sich nochmal das Rennen ansieht, sieht man, dass Rowland 2% weniger Energie hatte als Cassidy hinter ihm und sogar 3% weniger als Mitch Evans, der noch im Attack-Mode war und der noch dahinter lag. Sorry, aber ich glaube nicht, dass Rowland mit so viel Energienachteil auch nur den Hauch einer Chance gegen Evans, Cassidy, Da Costa, die dahinter lagen, gehabt hätte. Gut, Cassidy ist ja dann durch die Wehrlein-Kollision raus, von daher, wie gesagt, glaube ich, das Ganze wäre nochmal deutlich enger geworden, weil Rowland definitiv am Rennende sparen musste. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder aber er hätte nicht gespart und dann hätten wir ein zweites Misano gehabt, also in der letzten Runde in Führung liegend ohne Energie ausgerollt ist. Die Pace von Rowland war richtig gut, muss man sagen. Aber er hatte natürlich das Ganze auch auf Kosten der Energie gemacht und sah energietechnisch, Luca, ja definitiv am schlechtesten aus, oder?
Auf jeden Fall, also du hast ein Bild aus der Runde 28 mitgebracht, das hast du schon ein bisschen dezidiert, ist in die Box gefahren für die Durchfahrtsstrafe mit 19%, während der Rest ja rund um die 22, 21% haben. Nehmen wir da jetzt mal die beiden McLaren raus, die ja schon vorher die Strafe antreten mussten, die hatten mit Tyler Barnard 26 beziehungsweise mit Sam Bird 23%. Also von daher wären ja auch nochmal Runden dazugekommen, da wir noch unter Safety-Cup-Bedingungen unterwegs gewesen sind, also da stimme ich dir vollkommen bei, also es wäre extrem schwer geworden für Oliver Rowland, so das wäre eine Mammutaufgabe gewesen, die ich da anschließen muss. Das hätte er wahrscheinlich so nicht geschafft. Und da kommen wir direkt zu den McLaren zu sprechen. Podium für Tyler Barnard, jüngster Formel-E-Fahrer, der auf dem Podium steht, hat damit jetzt auch final Daniel Abt verdrängt, der im Kommentar das auch so ein bisschen gehofft hat, dass es noch länger bleiben kann, aber jetzt in Brasilien hat Tyler Barnard das Ganze jetzt eben dem Deutschen weggenommen. Trotz einer Durchfahrtsstrafe und im Wechsel seiner Nase haben wir ihn am Samstag auf dem Podium gesehen und das muss man sagen, war ja ein Rennen von weit hinten gekommen mit dieser Durchfahrtsstrafe, Nasenwechsel und was dazugehörte, was gerade mit den Unterbrechungen, die man ja auch gesehen hat, den beiden McLarens ja auch absolut entgegenkam. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Wie Norman Nato auch, bekamen die beiden McLarens ganz früh eine Durchfahrtsstrafe, weil sie halt zu viel Leistung an der Hinterachse hatten, kurz nach dem Start. Die McLaren haben daraufhin ihre Taktik geswitcht und sind langsam gefahren, teilweise 5 Sekunden pro Runde langsamer als die Spitze. Und so konnten sie extrem viel Energie sparen. Dazu kommen wir jetzt gleich auch noch zu der roten Flagge. Sobald die rote Flagge rauskam, ja, hatten die Tränen in den Augen stehen, weil sie sich gefreut haben. Sie haben 45 Sekunden Rückstand auf die Spitze gehabt. Die waren von jetzt auf gleich verschwunden. Aber, du hast eben schon gesagt, mehr als 5% Energievorteil hatten sie dann gegenüber den direkten Konkurrenten. Und nach dem Restart sind die dann auch mit dem Attack-Mode, den sie sich aufgespart hatten, quasi durchs Feld geflügt. Aber, muss man sagen, ja, die unglückliche Kollision, Cassidy Wehrlein mit der roten Flagge, kostete sie dann einen mutmaßlichen Doppelsieg, denn es gab dann nochmal einen Neustart, allerdings nicht stehend, sondern fliegend. Und die beiden McLaren-Fahrer waren aufgrund des Reifenabbaus und der Batterietemperatur so limitiert, dass sie den Energievorteil, den sie hatten, nicht komplett nutzen konnten. Sie konnten den Rückstand auf Mitch Evans und Antonio Felix da Costa an der Spitze nicht mehr aufholen und kamen dann auf den Plätzen 3 und 4 ins Ziel.
Dennoch muss man sagen, Tyler Barnard und Sam Bird ja auch eine Teamleistung gewesen. Also ähnliches, was wir auch letztes Jahr öfter mal gesehen haben. Klar, die Taktik, muss man sagen, sehr smart zu sagen, okay, das Rennen ist in dementsprechend mit der Durchfahrtsstrafe eh so ein bisschen verloren. Also versuchen wir uns hier Außenseiterchancen zu erarbeiten und das dann mit dieser roten Flagge durch Jack Dennis, die ihm ja absolut entgegengekommen ist. Eine Taktik, die wir vielleicht, Tobi, dieses Jahr öfter sehen, wenn vielleicht jemand verunfallt, weitermachen kann durch einen Nasenwechsel oder sonstiges, extrem viel Energie spart, dass man dann sagt, okay, bei einer Safety-Car-Neutralisierung oder bei einer roten Flagge, dass man dann absolut wieder dabei ist und das ganze Feld dementsprechend wieder einsacken kann?
Grundsätzlich ist das denkbar, aber ganz, ganz großes Aber, man muss bedenken, dass die Safety-Car-Wahrscheinlichkeit nur auf echten Straßenkursen wirklich hoch ist. Auf Kursen, wo es große Auslaufzonen gibt, führt ein Fahrfehler dazu, dass der Fahrer durch die Auslaufzone fährt, wie ich möchte mal zum Beispiel Shanghai hier nennen. Da werden wir nicht so wahrscheinlich ein Safety-Car sehen, von daher ist das so, dass wir da so ein paar Kurse haben, wo die Safety-Car-Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist. Tokio möchte ich an der Stelle vielleicht nochmal nennen. London auch. Da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das vielleicht der ein oder andere machen wird, der sonst keine Chance hat, vorne in die Punkte zu kommen. Aber ich denke, beim Großteil der Rennen wird diese Taktik nicht so erfolgsversprechend sein.
Erfolgsversprechend war das Auftaktrennen von Andretti auch nicht. Nico Müller verunfallt und Jack Dennis technischer Seite raus, musste in Runde 20 sein Fahrzeug in der Auslaufzone von Kurve 1 abstellen. Überraschend, das hat man im ersten Moment erstmal nicht so realisiert, war, dass die Rennleitung daraufhin das Rennen abbrach. Und da muss man sagen, ja, was war denn da los? Das Auto war nicht sicher, aber was kann das für einen Grund haben? Hinten hat man auch noch im TV-Bild gesehen, das Auto qualmte sehr. Tobi, was wissen wir da jetzt genaueres ein paar Tage, nachdem das Rennen vorbei ist?
Offiziell wissen wir da noch nicht viel. Jake Dennis hatte unmittelbar nach dem Rennen gesagt, dass er einen Bremsdefekt erlitten hat. Die Vermutung liegt aber nahe, dass es gar kein Defekt der Bremsen war, sondern tatsächlich ein Defekt der Batterie.
Und aufgrund dieses Batteriedefektes, den er beim Anbremsen zur Kurve 1 erlitt, fiel die Rekuperation und damit auch die Bremse an der Hinterachse aus. Ja, man konnte sehen, er wird langsamer und langsamer und auf einmal setzt die Bremswirkung aus und nur mit Glück und einem guten Ausweichmanöver konnte er es vermeiden, die beiden Fahrer vor sich abzuräumen. Das waren Zane Maloney und der spätere Rennsieger Mitch Evans. Muss man an der Stelle auch mal sagen, dass da viel Glück im Spiel war, dass Dennis dann nicht dem Evans hinten rein gekracht ist. Zane Maloney muss ebenfalls durch die Auslaufzone warnen, weil die Einfahrt zur Kurve durch den Andretti von Dennis versperrt war. Dann allerdings kam der Satz von Dennis über den Funk, der der Gamechanger war an dieser Stelle. Der sagte nämlich, the car is red. Also die Warnleuchte an seinem Auto leuchtete rot. Das bedeutet, dass irgendwas Elektrisches am Auto nicht in Ordnung ist und mutmaßlich das Auto unter Spannung steht. Und da gibt's nur eine Lösung, nämlich Rennabbruch, damit der Bolide unter erhöhten Sicherheitsbedingungen geborgen werden kann. Erhöhte Sicherheitsbedingungen heißt, dass da nur mit Gummimatten gearbeitet wird, um das Auto überhaupt zu berühren, weil man Angst haben muss, dass man vielleicht einen Stromschlag bekommt, wenn man es anfasst oder auch nur in die Nähe kommt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das für den Zuschauer leider alles andere als transparent abgelaufen ist. Insbesondere für die Zuschauer auf den Tribünen. Die sehen einfach nur da ein Auto stehen und auf einmal ist rot. Klar, es hat kurz ein bisschen gequalmt hinten von der Batterie, aber ich überlege noch, Luca, wie könnte man das vielleicht verbessern, dass den Zuschauern direkt klar wird, Achtung, hier ist ein enormes Sicherheitsrisiko. Eine rote Flagge ist die einzige Möglichkeit.
Ja, ich glaube, man müsste da gerade, was die Streckenkommentatoren angeht, vielleicht briefen, so nach dem Motto, es gibt hier ein Auto, was einfach unsicher ist, in dem Fall von Jack Dennis, und das muss eben geborgen werden. Also das muss man vielleicht so ein bisschen kommunizieren, das ist ja einfach, wenn man Klarheit schaffen kann, dann weiß auch jeder Bescheid, aber das schien ja zumindest, also das, was man ja so mitbekommen hat, wie man die Tribünen dann auch mal gezeigt hat, jetzt nicht so unbedingt der Fall gewesen zu sein. Ehrlicherweise war es jetzt, wenn ich richtig liege, auch das erste richtige Ding, was dann im Rennen passiert ist, wo ein Auto unsicher war, oder korrigiere mich da, Tobi?
Das stimmt.
Deswegen ist das vielleicht eine Sache, was erstmalig, und das muss man auch wirklich sagen, nach 11 Saisons das erste Mal, dass ein Auto unsicher war, also in rotem Zustand unterwegs ist. Deswegen hat man so ein Szenario vielleicht auch einfach nicht vorliegen gehabt für Zuschauende am TV oder auch an der Strecke. Deswegen kann man daran jetzt arbeiten, dass es in Zukunft besser wird oder vielleicht darauf hoffen, dass es dabei bleibt und eine einmalige Aktion gewesen ist und man hofft, dass es halt nicht nochmal passiert. Aber auf jeden Fall muss man da vielleicht ein bisschen was verbessern. Wie gesagt, wenn das noch nicht passiert ist im Rennen, gerade im Rennen ist es ja entscheidend, wo die meisten Leute zugucken. Oder wie siehst du das, Tobi?
Ja, ich vermute auch, man wird sich da noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht haben. Ich persönlich würde es aber besser finden, wenn man die Zuschauer irgendwie darauf hinweist. Entweder indem man auf den Leinwänden oder auch im TV-Signal irgendwie eine rote Warnleuchte einblendet, Achtung, Auto ist rot. Oder ob am Auto alle LED-Streifen, die da befestigt sind, in rot ganz schnell blinken oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall irgendwas, dass man als Zuschauer auch transparent gemacht bekommt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da sind jetzt erhöhte Vorsichtsmaßnahmen notwendig, um dieses Fahrzeug, was da steht, bergen zu können. So fand ich das ein bisschen schlecht. Ich drück's mal so aus. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ist jetzt nicht was, was täglich passiert. Kann gut sein, dass wir es in den nächsten 10 Jahren nicht mehr sehen werden. Kann natürlich aber auch sein, dass wir direkt im Januar in Mexico City den Fall wieder zweimal haben werden. Kann man nie ganz ausschließen. Auf der anderen Seite, so wie das dargestellt wurde, fand ich das nicht so ganz transparent. Und vielleicht fällt den Verantwortlichen bei der Formel ja diesbezüglich irgendwas ein, wie man das in Zukunft besser handhaben könnte.
Dann kommen wir natürlich noch zu unseren Erkenntnissen aus Sao Paulo und du hast dich mal so ein bisschen mit dem Attack-Mode befasst, der dir im ersten Rennen noch nicht allzu gut gefallen hat.
Ja, nicht allzu gut gefallen ist ein sehr starkes Wort. Ich bin der Meinung, dass insgesamt 8 Minuten Attack-Mode bei 2 Aktivierungen mit den Gendra Evo-Boliden einfach zu viel sind. Würde dazu tendieren, dass man in Zukunft das vielleicht verringert auf vielleicht 6 Minuten, wie wir es in der Vergangenheit schon mal hatten. Ich habe 3 Argumente, die dafür sprechen. Das erste Argument ist, aufgrund der Mehrleistung kann sich sogar der Letztplatzierte innerhalb von 2 Runden an die Spitze schieben. Damit werden die Rennen total unübersichtlich. Keiner weiß, wer fährt denn da jetzt gerade auf der Position, wo er hingehört. Wie ist die Attack-Mode-bereinigte, in Anführungszeichen, Reihenfolge? Einfach total unübersichtlich. Ein zweiter Punkt, den hatten wir auch, und der betraf unter anderem Oliver Rowland. Und zwar ein Fahrer, der zum falschen Zeitpunkt den Attack-Mode aktiviert und dann wegen des Safety Cars oder wegen der roten Flagge bis zu 6 Minuten von der Zusatzleistung verliert, ist im Rennen de facto chancenlos, weil alle anderen die Zusatzleistung zum Positionsgewinn nutzen können und der Fahrer, der halt zwischen Safety Car Phase Pech hat, einfach da bleibt, wo er ist, trotz mehr Leistung. Und der dritte Punkt ist Tatsache, dass es so stark ist. Denn im Gegensatz zum DRS bei der Formel 1, das als Überholhilfe genutzt wird, wo man sich aber, wenn man eine gute Taktik fährt, unter Umständen vielleicht noch verteidigen kann, das geht beim neuen Attack-Mode mit dem Allradantrieb überhaupt nicht. Der Fahrer, der den Attack-Mode aktiviert hat, der fährt Kreise um alle anderen Fahrer. Ich glaube, Nick Cassidy ist es gewesen, der sich von Platz 11 auf Platz 1 geschoben hat innerhalb von 2 Runden. Finde ich, ist ein bisschen übertrieben. Ich finde es gut, dass der Attack-Mode wieder zum Attackieren genutzt werden kann. Aber um so einfach an allen anderen vorbeizufahren, finde ich es etwas übertrieben, Luca. Und was ist deine Erkenntnis?
Meine Erkenntnis spielt auch so ein bisschen auf den Attack-Mode an, aber ich muss sagen, dass es einfach in dem Sinne positiv ist, denn man sieht ernsthaft, finde ich, das hätte ich so tatsächlich auch nicht gedacht, jetzt bei den ganz neuen Fahrzeugen, jetzt mit der Evo-Variante, die schiere Power der Fahrzeuge, Rundenzeiten wurden oftmals angesprochen, gerade die Qualifikationszeiten und eben die reine Geschwindigkeit, die man selbst auf dem Bildschirm feststellen kann, gerade mit den feststehenden Kameras, wo die Fahrzeuge an einem vorbeirauschen, das ist schon echt beeindruckend. Klar stellt sich dabei die Frage, das haben wir, glaube ich, beim Saisonfinale auch schon so ein bisschen besprochen, wie sich das auf anderen Strecken und auf anderen Kursen verhält, wo es ein bisschen schneller bzw. dann noch enger zugeht als noch in Sao Paulo. Ich spreche jetzt da mal ganz stark London an. Sonst muss man sagen, per se hat mir es gefallen und greife das mal ein bisschen auf mit dem Attack-Mode, dass man das reine Attack-Mode-Fahren auf jeden Fall noch verbessern kann. Finde es auch positiv, dass man wieder das Ding zum Attackieren nutzen kann und nicht wie letztes Jahr eher zum Verteidigen oder dass man halt eben nutzen muss, weil das in den Regeln steht. Aber mit der Sache mit dem Safety Car finde ich es eher so ein bisschen kurios, dass man das nicht einfach einfrieren kann, also dass die Zeit einfach stehen bleibt in dem Zeitpunkt, wo das Safety Car rausgezogen wird, oder wäre das jetzt ein bisschen zu kompliziert, Tobi?
Nö, klingt gut, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, natürlich, das wäre natürlich eine Option, wenn Safety Car kommt, dann bleibt die Uhr vom Attack Mode einfach stehen und der Fahrer kann die 2 Minuten, die er übrig hat, dann nutzen, sobald das Rennen nach dem Safety Car Start wieder freigegeben wird. Da könnte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ist auf jeden Fall besser als so, wie es aktuell gemacht wird.
Und im Teleskop schauen wir wieder auf die Rennkommissare.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Es ist eigentlich kein gutes Zeichen, wenn es nach einem Rennen so viel um die Rennkommissare geht, aber ich habe einen Blick auf das Regelwerk geworfen und dabei etwas Interessantes festgestellt. Es gab im Rennen eine 5-Sekunden-Strafe für Norman Nato, der beim stehenden Restart nach der ersten Rennunterbrechung die falsche Startposition eingenommen hatte. Er stand nämlich auf der Position von Taylor Barnard, der hinter ihm in die Startaufstellung fuhr. Barnard selber hat hingegen keine Strafe bekommen, obwohl er auf den Platz von Norman Nato gefahren ist und damit ebenfalls nicht den korrekten Startplatz hatte. Warum, mag man sich fragen, das habe ich auch die FIA einmal gefragt und von denen auch sogar recht schnell eine Antwort bekommen. Die Stewards haben die Beweise geprüft und kamen zu dem Schluss, dass Taylor Barnard keine Schuld trifft, da seine Position von Nato eingenommen wurde. Finde ich ein bisschen kurios. Taylor Barnard hätte ja auch eigentlich auf dem Platz hinter Norman Nato starten können und den Platz, der ihm eigentlich gehört hatte, freilassen können. Luca, wie ist denn deine Einschätzung? Ist das die richtige Entscheidung der Rennkommissare in dieser Situation?
Schwierig. Also wir haben ja schon öfter mal gesehen, wenn Leute irgendwie ihre Startposition falsch einnehmen, aber ich finde zumindest der da sich falsch dahinstellt, muss auf jeden Fall eine Strafe bekommen, aber jemand, der seine Position genommen wird, kann ja sich in dem Sinne auch keinen Vorteil verschaffen. Deshalb muss man eigentlich, wie du es beschrieben hast, hätte eigentlich das freilassen müssen und dann wäre ja alles okay gewesen. Deswegen bin ich so zwiegespalten, aber die Rennkommissare, wie gesagt, mal entscheiden sie so. Wenn es über die Saison klar gehandelt wird, dann finde ich das so okay, aber je nachdem, wie es dann wieder in Mexiko gehandhabt wird, wenn sich jemand falsch hinstellt, wird es interessant, aber dennoch muss man sagen, diese stehenden Restarts, um das nochmal vielleicht aufzugreifen, bin ich generell kein Fan nach roten Flaggen, weil das mehr Chaos mit sich bringt. Dann kommen wir noch zu den Siegern und Verlierern des Rennwochenendes. Du hast zwei Teams aufgeschrieben. Wer waren denn dein Sieger- bzw. dein Verliererteam dieses Wochenendes?
Fangen wir an mit den Siegern. Für mich ist Sieger des Wochenendes Mahindra. Wir haben noch gar nicht über das Team gesprochen, aber Eduardo Mortara hat Platz 5 belegt und Nick de Vries Platz 6. Natürlich muss man sagen, die haben massiv profitiert davon, dass Oliver Rowland die Durchfahrtsstrafe bekommen hat, dafür, dass Pascal Wehrlein und Nick Cassidy nach dem Unfall raus waren. Klar, aber 5. und 6. Platz, das sind wichtige 18 Punkte, die sie im allerersten Saisonrennen mitnehmen können. Und das ist schon mal ein vielversprechender Start für Mahindra, nachdem die letzten beiden Jahre ja nicht ganz so gut liefen. Ich drück's mal so aus. Mein Verlierer des Wochenendes, hängt auch mit der Punktesituation zusammen, ist tatsächlich Nissan. 0 Punkte, obwohl sie mit das schnellste Auto gehabt haben in Sao Paulo. Ich denke, bei den Japanern kann man alles andere als zufrieden sein. Explizit das Problem, das wir eben schon angesprochen haben, mit der zu hohen Energie, die an die Hinterachse abgegeben wurde. Ich glaube, die haben vor dem nächsten Rennen in Mexico City noch was zu tun. Und du, Luca, ich sehe bei dir zwei Fahrernamen stehen als Gewinner und Verlierer des Wochenends.
Ja, der eine ziemlich offensichtlich, nämlich Taylor Bernard. Der Junge überzeugt einfach auf ganzer Linie. Also ich bin ehrlich, bevor wir ihn hier in der Formel E begrüßt haben, ist er mir jetzt nicht so unbedingt auf dem Radar erschienen. Und umso überraschender und umso besser finde ich eigentlich diese Story, dass er jetzt eben auf dieses Formel E-Podium gefahren ist in Brasilien. Wie gesagt, dass das Rennen chaotisch war, das haben wir schon öfters hier besprochen. Aber dennoch diese Leistung, klar, mit Sam Bird im Rücken, wo er noch einiges von lernen kann, ist das extrem stark und das nutzt er und nimmt den Schwung aus der letzten Saison, wo er die paar Renneinsätze ja auch extrem positiv gestaltet hat und dadurch ja sein Cockpit für dieses Jahr gesichert hat, ist das extrem stark. Und was ich extrem schwach finde, ist, und das hat jetzt speziell vielleicht auch an diesem Wochenende nochmals zu tun, vor heimischer Kulisse, war halt Lucas Di Grassi. Es ist eine Gesamtsituation, muss ich sagen, bei ihm. Das hängt jetzt, das habe ich schon ein bisschen gesagt, nicht unbedingt an diesem Rennwochenende zusammen, aber seine Leistung seit jetzt ein paar Jahren nicht mehr so auf dem hohen Niveau. Also wenn man da vergleicht, klar, Sebastian Buemi vielleicht noch in dem deutlich besseren Fahrzeug unterwegs, aber dass er konstant seinen Leistungen hinterherfährt, finde ich schon ein bisschen schade und deshalb finde ich, ist er ein Verlierer, weil er weiß eigentlich, dass er es besser kann. Klar, wenn er in Kollision verwickelt ist, trifft ihm da auch meistens weniger Schuld, aber es ist so eine Gesamtsituation, die mir bei Lucas Di Grassi irgendwie nicht gefällt. Deshalb dennoch einer, der sich über die Saison verbessern kann. Deshalb vielleicht eine Motivation für den Brasilianer.
Und auch eine Motivation ist es, bei uns im Kicktipp-Tippspiel mitzumachen. Da gab es auch einen Gewinner des Rennwochenendes. Und das war der Stoffel 4. Der hat den Tagessieg eingefahren mit 21 Punkten. Dahinter belegen Urs und ich punktgleich mit 19 Punkten Platz 2. Dann auf Platz 4 Javi 97 und Steffen B. Der Rest der Redaktion, Timo liegt auf Platz 7, Tim auf Platz 18. Und Luca, dich würde ich als großen Verlierer des Rennwochenendes bezeichnen. Du hast 0 Punkte, du hast nämlich vergessen zu tippen.
Ich hätte mich eigentlich selber als Verlierer aufschreiben müssen. Habe ich ganz vergessen. Was ihr nicht vergessen dürft, wie gesagt, mitmachen könnt ihr immer noch. Also ihr könnt mich immer noch schlagen, wenn ihr jetzt mitmacht unter kicktipp.de/formel-e. kicktipp.de/formel-e. Das ist die Adresse zum Mittippen. Und da gibt es dann den Vergleich zwischen der Redaktion von eformel.de und natürlich der Community, die ihr dann am besten jetzt sofort beitreten könnt. Und egal was ist, Punkte macht er wahrscheinlich immer schon vortippen, weil die Strategie verfolge ich jetzt. Ob die erfolgreich ist, sehen wir dann in den nächsten Folgen, wie dann auch wieder zu hören. Die Besten werden vorgelesen. Das hat ja auch hier Tradition.
Tradition hat es auch, dass wir auf die Social-Media-Accounts von eformel.de verweisen. Dafür geht er auf eformel.de und dann rechts unter Social Media. Ich kann ein bisschen Werbung machen. Wir haben da deutlich mehr Content in dieser Saison aufgrund unserer Partnerschaft mit dem Red Bull Media House. Das heißt, unser YouTube-Kanal wird jetzt auch ordentlich mit Videocontent bespielt, zusätzlich zu Insta und TikTok. Klickt gerne mal rein. Alle Social-Media-Links findet ihr auf eformel.de.
Da findet ihr dann zum Beispiel auch die Highlights aus Brasilien, also das schöne Videos, die man sich hier und da auch gerne mal neben den Rennwochenenden auch reinziehen kann. Und reinziehen tut ihr euch natürlich auch diese Folge, deshalb abonnieren und bewerten nicht vergessen auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so unterwegs seid. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge, natürlich wieder mit dir, Tobi. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod von eformel.de. Tschüss.
Ciao.